Ein erstes Date, das zu mehr führt als nur zu einem schönen Abend. Lisas Story hinterließ so einige Spuren und zum Glück hat sie den Mut, diese sehr aufwühlende Geschichte heute mit uns zu teilen.
Ah, jemand, der auf mich steht. Cool.
Eins, zwei.
Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum.
Drei.
Ja, Liebe was nicht.
Acht.
Mein Sexualtrieb hat mich ausgetrickst.
17.
Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen.
72.
Und dann hat er gesagt.
Entweder geile Story oder tot.
Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub.
370. 500. 766. 344. 1000.
Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen.
Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1000 erste Dates.
Lisa, herzlich willkommen bei 1000 erste Dates.
Hi.
Guten Morgen.
Du wirkst so total entspannt. Du bist hier reingekommen, als ob du das jeden Tag machst, in ein Podcast-Studio zu gehen.
Nö, aber gibt es einen Grund, dass ich aufgeregt sein sollte?
Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, im Gegenteil.
Ich bin auch erst eine halbe Stunde aufgestanden, bevor ich hier war.
Also, echt jetzt?
Okay, ein bisschen länger.
Okay, weil dann wäre ich nämlich ausgerastet. Da sähe ich aus wie so ein Huhn ohne Kopf, wenn ich eine halbe Stunde vorher aufgestanden wäre. Ich
hab Schnelldurchlauf gemacht.
Du bekommst aus Berlin. Und du hast uns ein Thema mitgebracht, das möchte ich ganz kurz einordnen, bevor wir starten. Es geht in dieser Folge um einen Schwangerschaftsabbruch. Und ich möchte bitte alle, die das jetzt hier gerade hören und die sich getriggert fühlen mit diesem Thema, bitten, hört diese Folge entweder mit jemandem zusammen, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr das aushaltet, oder schaltet jetzt ab. Und genau. Lisa.
Ja, ich erzähle heute von meinem Date mit Leon.
Mhm.
Das ist jetzt ungefähr 5 Jahre her. Es war im November.
Ganz kurz, du bist 34.
Ganz das heißt, frisch.
Ganz frisch geworden. Du warst so Ende 20.
Genau, ich war 29.
Okay, das Ganze spielt in Berlin.
Ja. Ende Möchtest 20? Du noch die genauen Straßenkoordinaten?
Sehr gerne, sehr
auf
gerne.
Auf der Weserstraße.
Auf der Weserstraße.
Begann es. Ja, es war ein Tinder-Match.
Aha.
Ich war an diesem Tag sehr wuschig.
Beim Swipen.
Beim Swipen, genau. Okay. Und so allgemein im Leben.
Mhm. Also du hast geswiped, du warst offen für eine Beziehung, du warst Single zu dem Zeitpunkt.
Ich war Single zu dem Zeitpunkt.
Und wolltest mal wieder daten oder hast du schon die ganze Zeit gemacht?
Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Agenda. Also ich dachte einfach mal gucken, was kommt.
Wonach hast du gesucht?
Auch nach nichts Bestimmtem, ehrlich gesagt. Also wirklich so, ja, gucken, was kommt.
Und dann hattest du ein Match mit Leon.
Mit Leon. Und ja, wir haben uns getroffen auf der Weserstraße und hatten uns irgendwie in den Kopf gesetzt, wir wollten Pastis trinken. Deswegen sind wir von Kneipe zu Kneipe. Und dann haben wir uns relativ schnell ganz gut betrunken. Und es war also sehr, sehr flirty.
Aber war das direkt ein Vibe? Also war das schon irgendwie, dass du gesagt hast, ja, das passt so?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war auch sehr der Verfassung von mir an diesem Tag geschuldet. Ich war einfach, also, ich war einfach sehr, sehr flirty drauf an dem Tag. Also irgendwann war mir auch klar, dass ich nicht vorhabe, alleine nach Hause zu gehen.
Mhm.
Und dann sind wir so vom Ende der Weserstraße von Kneipe zu Kneipe immer näher an meine Wohnung.
Smart, Lisa.
Ich weiß.
Smart.
Ja, und dann sind wir zu mir nach Hause.
Kannst du dich an das Gefühl noch erinnern, als du ihn mitgenommen hast, dass du gesagt hast, juhu, oder eher, komm, schnell, hab keinen Bock.
Nee, es war schon so geil, endlich mal ein kleines Abenteuer hier. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, also es hat sich am Ende ja mehr oder minder als One-Night-Stand herausgestellt.
Mhm.
Aber ich gehe an sowas naiv genug dran, dass ich immer denke, ach, könnte auch die große Liebe werden.
Zu Recht, aber also, das ist doch okay.
Ich habe nie vor, dass das ein One-Night-Stand wird,
ja,
wenn das dann einer wird.
Ja, ich finde das aber auch total nachvollziehbar. Also warum soll man sich das denn so, schon so in so ein Konstrukt pressen?
Ja, ich glaube, manche machen das ja, aber dann sind das auch vielleicht so Menschen, von denen sie wissen, dass sie die wirklich nur 5 Minuten, 5 Minuten
ertragen.
Ist ja traurig. Ich hoffe, es sind mehr als 5 Minuten. Ja, ertragen können. Genau.
Okay, und dann seid ihr zu dir.
Genau. Und dann fing das so an und dann ist meine Goldkette gerissen, die ich habe, seit ich 7 bin oder so.
Mhm.
Und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, besser die Goldkette als das Kondom. Ja, und dann haben wir miteinander geschlafen. Das war jetzt auch nicht großartig, aber auch nicht besonders schlecht. Und dann,
ging das denn noch? War das bei ihm möglich nach den... Ich meine, das war ja...
Also wir waren gut angetrunken, aber es war jetzt Also ich habe es noch alleine die Treppe hochgeschafft.
Kannst du dich so ein bisschen an die Situation erinnern? Ich meine, man hat ja auch irgendwie so, man findet den Körper dann irgendwie anziehend oder man findet vielleicht irgendwas nicht so geil. Nimm uns mal mit in die Situation.
Ich kann mich da echt an fast nichts mehr erinnern, was das betrifft. Also ich weiß nur, es gab dann noch eine zweite Runde und daran kann ich mich ein bisschen besser erinnern, weil ich wollte nämlich eigentlich mehr kuscheln nur. Und er hat das ein bisschen falsch verstanden und ich war zu müde und ja, war ein bisschen blöd. Ich war zu müde, um da klar zu sagen, was ich eigentlich vorhatte. Und dann haben wir ein zweites Mal miteinander geschlafen und daran kann ich mich besser erinnern. Also erstens hatte ich nämlich meinen Schlüppi noch an. Der wurde so zur Seite geschoben, kann ich nicht empfehlen. Und dabei dachte ich schon so, ach, was hätte jetzt auch nicht unbedingt nochmal sein müssen. Das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Also kennt man ja leider, kennt ja leider doch mehr das Gefühl, als es wünschenswert wäre. Und dann dachte ich das so und dann haben wir aufgehört und dann war plötzlich die Frage, wo ist denn das Kondom gelandet? Und da kann ich nur sagen, an alle Männer, die das hören, immer schön oben festhalten, wenn man rauszieht. Das Ganze war nämlich dann in mir drin. Vielleicht auch, weil es einfach zu groß für ihn war. Man weiß es nicht. Und ich war in der Situation noch relativ gelassen. Muss ich sagen. Also ich habe dann, das Erste, was ich gemacht habe, war meine Handy-App zu checken, meine Menstruations-App. Und da war so diese schöne Eisprungsonne, die man so hat an dem Tag. Und ich dachte so, oh, das erklärt, warum ich ihn direkt mit nach Hause genommen habe und so wuschig war.
Aber als du dann das Kondom in dir gefunden hast, gefunden vor allem.
Ja, es war eine Tour.
Hast du das angesprochen? Hast du mit ihm dazu geredet?
Ja,
hast
ja,
du
natürlich.
Ihn konfrontiert? Was hat er denn dazu gesagt?
Also er hat das ja auch sofort gemerkt. Ja. Also er ist sofort in Panik verfallen.
Unangenehm, oder?
Ja, total unangenehm. Aber also man muss auch sagen, ich konnte es so ein bisschen verstehen, weil also es war dann irgendwie 2:30 und bei mir ist das so, wenn ich müde bin, dann will ich nur schlafen und nichts anderes. Das kann, also es ist egal wo. Und deswegen hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig vor, mich überhaupt noch in dieser Nacht damit zu beschäftigen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also ich war wirklich so, ach, ich kümmere mich morgen früh drum.
Ich denke mir so, es ist jetzt nicht unbedingt förderlich für alle Beteiligten, wenn man da irgendwie so in Panik verfällt, auch dir gegenüber.
Ja, absolut, genau. Also und deswegen, also aber er wollte das unbedingt an dem Abend noch irgendwie Aktion ergreifen. Und dann meinte ich, okay, dann fahr du halt zur Apotheke und hol die Pille danach. Ich bleib hier liegen und schlaf erstmal eine Runde. Das hat er dann auch versucht. Allerdings hat die Apothekerin in der Notfallapotheke ihm das nicht ausgehändigt, weil sie meinte, er könnte das ja irgendjemandem einfach untermischen. Und ich müsste mitkommen. Kann ich irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite, es könnte auch jede Frau einer anderen Frau das untermischen. Also das Geschlecht sagt erstmal überhaupt nichts darüber aus, welche Intentionen man mit dieser Pille danach hat. Also es ist irgendwie schon auch ein bisschen idiotisch, finde ich. Oder ich meine, man könnte sich ja auch vorstellen, das kann ja auch passieren, wenn wir ein kleines Kind zu Hause haben und wir beide gar nicht mitten in der Nacht irgendwie wohin fahren können. Also ist irgendwie ein bisschen kurz gedacht, finde ich. Auf jeden Fall ist er dann zurückgekommen, hat mich mit eingesammelt und dann sind wir wieder zu dieser Apotheke gefahren.
Okay, ihm muss es sehr wichtig gewesen sein.
Es muss ihm sehr, sehr wichtig gewesen sein. Ich meine, im Nachhinein habe ich auch gelesen, es kommt da halt wirklich auf Stunden an. Und dann hat die Apothekerin uns zur Auswahl gestellt. 2 Medikamente. Das eine, was angeblich auch wirkt, wenn der Eisprung schon stattgefunden hat. Dafür haben wir uns dann entschieden. Es war zwar teurer als das andere, aber wir dachten immer noch billiger als vielleicht alle anderen Optionen, die so auf uns zukommen. Die habe ich dann direkt genommen und dachte, damit wäre es jetzt erledigt.
Ist das denn nicht so, dass man denkt, boah, ey, dieser ganze Aufwand für so ein bisschen Fun mit dem, also was heißt Aufwand, aber jetzt dieser Stress und dann ist der irgendwie, da ist der auch noch so panisch und ist man dann nicht irgendwie so mega abgefuckt wegen dieser ganzen Situation? Oder was macht das mit einem?
Also da war ich ehrlich gesagt noch total entspannt und vor allen Dingen froh, dass man mittlerweile die Pille danach ohne Rezept bekommt. Also ich dachte nur die ganze Zeit so, oh mein Gott, wenn ich jetzt noch am nächsten Tag erst zum Arzt gemusst hätte und dann das Rezept geholt hätte. Okay. Also was das alles für ein Zeitaufwand ist. Also ich fand nur wichtig, dass wir uns direkt die Kosten geteilt haben und dass ich damit nicht irgendwie alleine deale, sondern dass er genauso ein Part davon ist. Also ich war in der Situation eher so, dachte, ja, ist halt part of the deal, ne? Kann halt passieren. Also ich konnte ja eh nichts mehr ändern.
Ja.
Ich war da so ein bisschen fatalistisch und dachte so, ja, ist jetzt passiert. Brauche jetzt auch nicht meine Energie darauf zu verschwenden, mich zu ärgern, weil ich dachte, damit schade ich mir sowieso nur.
Okay, und jetzt befinden wir uns noch in der gleichen Nacht. Du hast das Medikament geschluckt. Ist er gegangen? Oder?
Nee, der ist da geblieben.
Okay, war das für dich okay?
Ja, total. Aber ich schlafe auch sehr gerne neben Menschen.
Und wie war es am nächsten Tag? Wie ging es weiter? Hattet ihr noch was ausgemacht, euch wiederzusehen oder war das dann für dich so mehr abgeschlossen?
Nee, also ich glaube, er meinte noch nur so, sag mal Bescheid. Sozusagen, sag mal Bescheid, wenn du blutest, glaube ich. So war das zu verstehen.
Wie hast du dich am nächsten Tag nach dem Konsum dieser Pille gefühlt?
Also am nächsten Tag habe ich erstmal gar nicht so wirklich was gemerkt, muss ich sagen, es war jetzt auch schwierig auseinanderzuhalten, was kommt von zu wenig Schlaf, was kommt von Alkohol, was kommt von der Pille, was kommt von der Aufregung.
Okay, als Leon dann weg war, hast du Dinge gemacht mit deinen Leuten, hast einfach weitergemacht?
Ich habe einfach weitergemacht. Die Nervosität begann so anderthalb, zwei Wochen später.
Warum?
Ich dachte, oh, ja, okay. Also erst war ich entspannt und dachte, okay, PMS geht los. Alles in Ordnung. Und dann wurde das PMS immer schlimmer.
Also Ziehen im Unterleib?
Ziehen im Unterleib, Rückenschmerzen, meine Brüste wurden immer größer. Erstaunlicherweise wurde aber auch meine Haut besser. Und irgendwann haben mir die BHs nicht mehr gepasst. Und dann dachte ich so, an Tag 39 von meinem Zyklus, ist jetzt doch ganz schön spät. Also die Pille danach kann ja den Eisprung verschieben. Und ich wusste ja nicht, hat er jetzt stattgefunden, bevor ich mit Leon geschlafen habe oder wurde der verschoben? Und deswegen dachte ich halt die ganze Zeit, nö, das ist schon normal. Der Zyklus wird jetzt verschoben.
Redet man sich irgendwas schön in dem Moment oder gibt es irgendwie noch trotzdem so eine Mühangst, die man hat denn so?
Also ich habe mir das total schön geredet, aber im Rückblick würde ich sagen, ich war total illusioniert. Also ich war ganz woanders. Mir war auch unfassbar übel die letzten Tage. Und erst jetzt, so ein paar Jahre später, habe ich mich gefragt, war es eigentlich wirklich, weil ich, jetzt können wir es ja auflösen, jetzt weiß man es ja eh schon, weil ich schwanger war, oder war es eigentlich Angst? Also war es irgendwie Angst, weil mein Körper, weil ich irgendwie eigentlich wusste, das stimmt irgendwie was nicht.
Okay, also du hast die Symptome gefühlt, es war irgendwie nicht wie sonst und dann musstest du dich ja absichern.
Ja, wobei erstaunlicherweise muss man sagen, es war eigentlich wie sonst. Also bis heute würde ich sagen, PMS und Schwangerschaft fühlt sich am Anfang ziemlich ähnlich an. Also bis auf die Übelkeit vielleicht, aber sonst war das bei mir wirklich wie ganz, ganz starkes PMS. Ja, und dann, ich hatte eigentlich immer noch nicht vor, mich irgendwie abzusichern, weil ich immer noch so war, nein, es ist alles gut gegangen. Und dann hat ein neuer DM bei uns aufgemacht um die Ecke. Und es gab 10% auf alles, Eröffnungsrabatt. Und da bin ich hin, um Waschpulver einzukaufen und dachte, naja, so für 3,50 Euro oder so, kann ich ja jetzt auch mal einen Test machen, dann habe ich Ruhe. Dann weiß ich ja, alles ist gut. Und deswegen habe ich das auch, also nicht so wie im Film, irgendwie eine Freundin hält Händchen und so, sondern habe das so zwischen Tür und Angel gemacht. Ich hatte auch überhaupt nicht viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, weil eigentlich muss man ja 2 oder 5 Minuten warten oder so. Aber ich war wohl schon so schwanger, dass bei mir der zweite Streifen eigentlich, also der war sofort da, mehr oder minder.
Du hast es denn angeguckt? Was war dein erstes Gefühl, als du den zweiten Streifen gesehen hast?
Scheiße, mein Leben ist vorbei.
Okay.
Also und dann, ich hatte so absurde Gedanken sofort. Also ich habe total geweint.
Oh, ja,
also es war wirklich einfach so absolute Panik. So wenn man wirklich das Gefühl hat, im wahrsten Sinne des Wortes, so der Boden wird unter einem weggezogen.
Was hast du denn als erstes gemacht danach, als du den Streifen gesehen hast und diese Panik hattest?
Also ich habe erstmal versucht, überhaupt zu atmen.
Ja.
Dann habe ich, eins der ersten Sachen war, dass ich erstmal gegoogelt habe, bis wann man überhaupt abtreiben kann. Also für mich war eigentlich sofort klar, ich werde dieses Kind nicht behalten. Mhm. Aber ich wusste halt nichts. Ich wusste nichts über Fristen, ich wusste nichts über Schwangerschaftswochen, ich wusste nichts über Methoden, ich wusste das einfach nicht.
Hast du Leon informiert?
Genau, und dann habe ich sofort Leon angerufen. Mhm. Also wir haben auch in der ganzen Zeit nicht miteinander kommuniziert. Aber von uns beiden aus Angst. Also weil ich die ganze Zeit dachte, also ich glaube, irgendwie war dann halt, obwohl ich so im Verdrängungsmodus war, irgendwie wusste ich halt, irgendwas stimmt nicht so richtig.
Mhm.
Also ich weiß nur, dass ich ihm ungefähr 10 Tage vorher dann doch mal eine SMS geschrieben habe und meinte so, hey, mach dir keine Sorgen, ich habe super PMS, ist alles gut. Und dann habe ich ihn angerufen und mich erstmal entschuldigt, dass ich schwanger bin.
Wow, ja, ja. Aber ja, hat man ja keinen...
Total bescheuert, aber es ist wirklich so, es ist so schwierig zu beschreiben. Also obwohl ich ja auch weiß, ich habe da überhaupt keinen größeren Anteil dran als er. Dadurch, dass das im eigenen Körper passiert, ist das so schwer davon zu trennen. Also weil man es auch ganz anders erlebt. Weil man ja, ich wollte ja auch, dass das nichts mit mir zu tun hat, aber ich konnte das halt nicht einfach so zur Seite stellen. Also ich meine, am liebsten hätte ich auch einfach irgendwie 6 Stunden Netflix geguckt und dann gehofft, am nächsten Tag ist vorbei. Mhm. Aber also...
Wie hat er reagiert?
Ja, also er war auch ziemlich geschockt, aber ich habe ihm auch direkt sozusagen den Masterplan vorgelegt. Und er war direkt aber so, dass er mitkommt, also zu den ganzen Terminen und Gesprächen.
Aber das ist doch eigentlich, finde ich jetzt persönlich, ganz... gut, dass er sich der Verantwortung stellt und auch sagt, ich komme da mit, ich entziehe mich dem Ganzen nicht, bin nicht weg oder so. Hat dich das nicht irgendwie, so blöd das jetzt klingt, so ein bisschen zu ihm gerückt?
Ja, aber ganz ehrlich, also ja. Und dann dachte ich aber auch, er ist aber auch das Mindeste, ehrlich gesagt.
Ja,
also viele Frauen oder viele, die in der Situation sind, haben dann ja auch keine Lust, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Und bei mir war das aber auch wirklich so ein ganz großes Gefühl von Trotz, dass ich so dachte, ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich das jetzt alleine mache. Mhm. Also ich meine, da gehören ja 2 zu. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, das alleine zu bezahlen.
Mhm.
Also mir war so total klar, nö, da sind wir beide drin. Und da kommt so schön mit. Aber ich hatte natürlich auch das Gefühl, dass er ein Typ ist, der da mitmacht. Also gibt bestimmt auch viele, die dann sagen, ey, spinnst du?
Ja, leider. Du hast vollkommen recht. Also es sind 2 Menschen darin beteiligt und beide sollten Verantwortung dafür übernehmen.
Ja, also wenn man keine Kinder haben möchte, sollte man nur mit Männern schlafen, mit denen man auch eine Abtreibung durchmachen kann.
Das oder du bist einfach lesbisch. Da kenne ich mich ja aus.
Ja, das ist irgendwie einfacher.
Ja.
Da bin ich auch ein bisschen neidisch drauf.
Aber nochmal zurück, ihr habt geredet, er hat sich der Verantwortung gestellt. Wie ging es dann weiter?
Er kam dann an dem Abend vorbei. Oh Gott, ja. Er kam in die Tür rein und meinte, ich merke aber auch schon, dass hier hormonell irgendwas passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dein Körper sagt mir, ich soll näher kommen. Und dann ungefähr eine halbe Stunde später, also man muss sich vorstellen, ich war total verheult und echt am Ende. Da merkt man halt auch ein bisschen, dass er Schauspieler ist. Eine halbe Stunde später war dann so, aber also wir stellen das ja jetzt mal klar, hier ist ja irgendwie keine romantische Intention zwischen uns.
Ich dachte, unnötig.
Ah, okay, interessant.
Auch ganz unnötig sowas dann.
Naja, damit war es dann auch geklärt. Mir war das nämlich bis dato noch nicht unbedingt klar.
Aber hat es das irgendwie nochmal schlimmer gemacht? Du hast gesagt, okay, ich bin jetzt schwanger von diesem Mann. Der sagt mir jetzt ins Gesicht, dass er keine romantische Intention hat. Macht das was in dem Moment oder hat es was mit dir gemacht in dem Moment?
Ich dachte nur so, also ein bisschen mehr Empathie hätte ich mir jetzt irgendwie gewünscht an der Stelle. Aber ich war, also da würde ich auch sagen, da war ich halt nicht mehr bei Sinn, ne? Also ich meine, dieser Schock und dann die Hormone und dann, er wollte das irgendwie noch sehr ausführlich besprechen, was mich in dem Moment total genervt hat. Ich war einfach nur fix und fertig und wollte einfach nur schlafen und mich ausruhen.
Mhm. Wobei man sagen muss, dass denen das mit Sicherheit auch richtig weggehauen hat, ne? Und dann sagt man vielleicht auch Dinge, die vielleicht im Nachgang irgendwie nicht so nachvollziehbar sind, aber den, das darf man auch nicht vergessen, den hat das auch geschockt.
Ja, na klar. Ja, also klar. Ich meine, und ich habe natürlich auch in meinem Kopf mir so überlegt, so kurz, was wäre denn jetzt, wenn ich es behalten würde? Mhm. Und dann hatte ich aber auch so Gedanken wie, oh Gott, dann müsste ich ja umziehen, weil ich habe auch nicht genug Platz. Ich habe zum Beispiel so Kisten unterm Bett und wenn das Baby dann anfängt zu krabbeln, dann ist das ja gefährlich. Und ich bräuchte ein neues Fahrrad, weil auf dem Rennrad kann man keinen Kindersitz machen.
Das sind die Gedanken, die du gemacht hast.
Ja, ohne, also wirklich auch an dem Abend, das waren somit die ersten Gedanken. Mhm. Das ist halt völlig absurd.
Ich kenne mich da nicht so ganz genau aus, aber man macht einen Termin mit einem Arzt für diesen Abtreibungstermin oder wie genau findet das dann statt?
Ja, jein. Also der Tag nach dem Schwangerschaftstest war ein ziemlicher Terminmarathon.
Okay.
Also erstmal bin ich dann zu meiner Frauenärztin gegangen und die wollte mich überhaupt nicht dran nehmen, weil ich ja keinen Termin hatte. Dann meinte ich, naja, ich bin schwanger und dann sah man so das Licht in deren Gesichtern und dann meinte ich, ja, ich will es aber nicht behalten, es gibt Fristen, deswegen muss ich heute drankommen. Und dann merkte man sofort, dass die das dann jetzt nicht mehr so interessant fanden. Ich bin aber wirklich, also bei sowas kann ich dann auch wirklich sehr impulsiv sein und habe sehr deutlich gemacht, dass ich unbedingt drankommen muss.
Mhm.
Und ich glaube, also Leon ist dann auch nochmal vorne zur Rezeption gegangen und hat einen kleinen Aufstand gemacht. Und dann kam ich auch dran, also weil das muss man erstmal machen, um die Schwangerschaft feststellen zu lassen. Also okay. Auch, dass es wirklich eine Schwangerschaft in der Gebärmutter ist und nicht im Eileiter oder so.
Danach kriegt man nach diesem Kontrolltermin, kriegt man dann eine Weiterleitung?
Wie heißt das denn? Nee, man googelt dann selber.
Was ist das denn?
Oder nee, stimmt nicht. Ich glaube, sie hat mir eine Ärztin genannt. Aber was ich ja erstmal machen musste, war dieses Beratungsgespräch, was verpflichtend ist. Ich war noch so gut in, also ich war noch gut in der Frist, ne? Ich hatte genug Zeit, genau. Und dann habe ich nach Beratungsgesprächen gesucht und da war mir wichtig, ich wollte nirgendwo hin, was irgendwie mit der Kirche in Zusammenhang steht. Also es gibt ja so verschiedene Zentren und so, die diese Beratungsgespräche vornehmen. Da hatte ich dann auch Glück, aber wirklich erst so durch sehr viel Googeln und sehr viele Telefonate, dass wir irgendwie noch an dem Tag einen Termin bekommen haben. Wie sich nachher herausgestellt hat, war es auch doch kirchlich. aber die Frau war echt total nett. Also die meinte so, wir können hier reden, aber wir brauchen auch nicht reden. Ich gebe Ihnen auch diesen Schein einfach so. Und er wollte das aber unbedingt und dann haben wir auch nochmal geredet. Aber da hat er auch so sehr sein schauspielerisches Talent, glaube ich, nochmal zum Besten geben wollen. Und so ein bisschen die Kontraseite gespielt. So, ach, was wäre denn, wenn wir das behalten? Also es war wirklich so ein Mindfuck eigentlich, weil für mich war das total klar. Und ich wusste einfach auch nicht so richtig, wo steht er.
Mhm.
Also ich glaube, ein bisschen wollte er mir auch die Freiheit geben oder hatte Angst, dass ich das vorschnell entscheide. Aufgrund dessen, was ich antizipiere, was er möchte.
Mhm.
Aber im Nachhinein muss ich sagen, das ist halt auch das, was uns so die Gesellschaft und die Regelung vermitteln will, nämlich, dass man als Frau nicht selbst klar und schnell entscheiden kann, was das Richtige ist.
Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Hast du dich da hilflos gefühlt oder ausgeliefert gefühlt in dem Moment? Du sitzt da, ich stelle mir dich gerade vor, mit Leon und der Beraterin und irgendwie sprechen alle nur über dich so und über deinen Körper und du bist, sitzt da.
Ja, also ich hab das total als super unangenehm gefunden, wie er sich in dieser Situation da so inszeniert hat auch.
Glaub ich.
Und das so ein bisschen als Bühne begriffen hat. Also ich habe mich ausgeliefert gefühlt diesem Terminwahnsinn. Also dass ich so abhängig davon bin, dass jetzt Leute mich noch dran nehmen, dass ich Leute erreiche, dass ich rechtzeitig jemanden finde. Es war dann ja auch, wie gesagt, so ein bisschen vor Weihnachten und für mich war das eine absolute Horrorvorstellung, bis ins nächste Jahr zu warten.
Ich kann es irgendwie in Ansätzen auf jeden Fall, ich war noch nie in so einer Situation, aber ich kann mir das vorstellen, ansatzweise. Und nach dem Beratungstermin, wie ging es dann weiter?
Dann wollte er chinesisch essen gehen. Ich habe ihm irgendwie versucht zu vermitteln, wie übel mir ist. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann haben wir die Ärztin, die die Abtreibung vornimmt, erreicht und haben da noch am späten Abend, also es war wirklich, glaube ich, so 19, 20 Uhr oder so, haben wir einen Besprechungstermin bekommen. bei ihr an demselben Tag. Und ja, mussten natürlich warten zwischendurch und sind dann zu ihm. Also da kann ich jetzt auch sagen, ich war nicht so richtig bei Sinnen. Also die Hormone haben mich schon sehr durcheinander gebracht und ich war unfassbar horny. Also mir ging es total dreckig und gleichzeitig war ich unfassbar horny.
Ach Gott, du Arme.
Und deswegen haben wir dann einfach nochmal miteinander geschlafen, weil ich dachte so, ja, warum nicht? Also ich meine, das muss ich ja jetzt ausnutzen. Also ich meine, was für eine Freiheit eigentlich, wenn man weiß, okay, mehr kann jetzt halt auch nicht passieren.
Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man aus meiner Perspektive das mal sieht, ich muss mir um solche Sachen oder musste mir auch um solche Sachen nie Gedanken machen, dass irgendwas passieren kann, dass ein Kondom platzt oder dass man Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft hat, weil man natürlich mit Frauen schläft. Und ich muss aber auch immer dazu sagen, dass ich, also ich hatte ja auch mal was mit Männern in der Vergangenheit, ich habe immer eine Panik gehabt. Das war immer, schwang immer mit, dieses Gefühl, oh, das kann dazu führen, dass du ungewollt schwanger wirst. Das ist schon ein großer Vorteil an der Homosexualität, also an in meinem Fall jetzt.
Ich glaube, deswegen ist da auch die Orgasmusquote höher. Nee, also ich meine, mir war diese Angst nie so bewusst, aber
vielleicht hemmt
als
die das,
die weg
ja.
war, ja. habe ich gespürt, wie es doch immer eigentlich da war.
Okay, dann habt ihr nochmal miteinander geschlafen. War es anders zum ersten Mal?
Ja, es war eine super absurde Situation, weil ich wirklich so dachte, so, das muss ich jetzt mitnehmen. Also es wäre ja wirklich bescheuert, das nicht zu tun. Und gleichzeitig war aber ja klar, also er war irgendwie so super weird und wollte das so ein bisschen, ich glaube, er wollte mich nicht küssen. Also weil er mir keine falschen Signale geben wollte,
genau.
Was aber dann, wo man einfach so denkt, okay, bin ich jetzt eine unbezahlte Sexworkerin in der Situation? Und deswegen, also es hatte nichts Sinnliches. Es war wirklich ein sehr körperlicher Fick, wenn man das einfach mal so sagen darf.
Ja, ging es dir danach gut oder ging es dir danach noch blöder?
Nö, ging mir danach schon gut. Also ich habe schon gedacht, oh, das ist sehr faszinierend wirklich, was in so kurzer Zeit mit dem Körper passiert.
Mhm.
Auf jeden Fall an diesem Abend hatten wir dann das Beratungsgespräch von der Ärztin und das war für mich so angenehm und erleichternd. Also die Ärztin war ein absoluter Traum. Also erstmal war die erste, die das nicht so emotional aufgeladen behandelt hat, sondern die einfach meinte, okay, sie wollen die Schwangerschaft beenden, so sieht's aus. Dann hat Leon wieder irgendwie geschauspielert und dann meinte die Ärztin, also was sie dazu meinen, ist mir in dieser Situation völlig egal. Ab dem Moment habe ich die Ärztin sehr in mein Herz geschlossen.
Ja, und ich glaube, das, was du eben gesagt hast, diese Emotionalität, du hast es eben gesagt, als du das erste Mal bei der Frauenärztin warst und sich ihr Gesicht erhellt hat, du danach sagtest, es geht aber um einen Schwangerschaftsabbruch und dann sich die Miene versteinert hat.
Ich musste vor der Abtreibung unterschreiben, dass ich da weiß, was ich tue. Und dieses Schreiben, also ich
habe... What the fuck?
Ja.
Ganz ehrlich.
Und man hat... Also dieses Dokument, da sieht man auch total, wie das irgendwie so von der CDU, glaube ich, beeinflusst ist. Also es steht da wirklich mehr oder minder drin, ich beende die Schwangerschaft, das heißt, ich beende ein potenzielles Leben, was nicht reversibel ist. Und es steht dann auch was über die möglichen Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs. Es stand da drin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal schwanger werden kann und dass die Schwangerschaft unproblematisch verläuft, geringer ist. Also, dass die Gefahr besteht, dass es komplizierter wird. Und es steht da auch drin, dass die Gefahr für Depressionen erhöht ist. Und das Ding ist halt, also das geht im Prinzip auch mit jeder Geburt einher. Das ist einfach eine hormonelle Sache, dass wenn die Schwangerschaftshormone super hoch sind und danach abnehmen, das macht halt psychisch was mit einem. Das hat aber im Prinzip nichts damit zu tun, dass die Schwangerschaft beendet wird. Also da gibt es ja auch mittlerweile zig wissenschaftliche Studien.
Ich finde, dass diese subjektiven Gefühle dem Thema gegenüber von fremden Menschen haben da gar nichts zu suchen.
Ja.
Wenn sich jemand dafür entschieden hat, zu sagen, ich möchte diese Schwangerschaft abbrechen, dann haben die das zu akzeptieren.
Also ich habe medikamentös abgetrieben
und
das heißt, man nimmt erst eine Pille, die Schwangerschaft stoppt und damit ist die Entscheidung schon getroffen.
Mhm.
Und ich weiß noch, also das war auch, da war er dabei und das war noch so ein bisschen so, dass er meinte, nein, ich will, dass du dir noch mal einen Moment nimmst. Möchtest du die jetzt wirklich nehmen? Und ich dachte wirklich so, ey, also in dem Moment dachte ich wirklich nur so, fick dich, lass mich in Ruhe.
Ja, verfatz dich einfach, ja.
Darf man fick dich hier sein?
Klar, darfst alles sagen.
Cool.
Ja.
Und damit war die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Und ja. Das habe ich auch relativ schnell gespürt. Also dann gingen nämlich irgendwann so die Rückenschmerzen los. Dann kam der eigentliche Termin, aber wo nichts mehr zu entscheiden war. Deswegen war ich an dem Tag eigentlich nur noch sehr, sehr erleichtert. Da kam dann das Medikament, was sowas Ähnliches wie Wehen auslöst, also dass die Schwangerschaft abgestoßen wird.
Wie fühlt sich das denn an, also wenn es losgeht?
Also ich möchte jetzt niemanden abschrecken.
Ja.
Also ich habe da sehr, sehr sensibel drauf reagiert.
Mhm.
Und es waren einfach die schlimmsten Periodenschmerzen, die ich jemals hatte.
Mhm.
Aber ich hatte wirklich das große Glück, dass hier in Berlin ja auch die Kapazitäten sehr groß sind und ich da so einen eigenen Raum hatte. Also eigentlich ist der für so Schwangerschaftsvorbereitungssachen und so. Deswegen war da auch so Kunst mit Schwangeren. Und natürlich gibt es dann da auch ein Medizinmodell von einer schwangeren Frau. Aber es gab auch ein Sofa und eine Decke und ich habe Tee bekommen, einen Kräutertee. Und dann lag ich da und habe drauf gewartet, dass es losging. Und mit mir war eine Freundin da, die hat parallel Kopfstand geübt. Es war eine sehr absurde, aber auch eine sehr entspannte. Also ich war einfach unfassbar erleichtert. Ich war aber auch sehr vollgepumpt mit Schmerzmitteln.
Mhm.
Und es ging einfach nicht los, es ist einfach nichts passiert. Und man bleibt so 2 Stunden, nachdem man das Medikament genommen hat, bleibt man da. Einfach auch zur Sicherheit, um zu gucken, was passiert. Und dann kam er irgendwann, er hatte noch einen Termin, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Hat, glaube ich, sogar Schokolade mitgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann, ja, ist nichts passiert. Und dann haben wir irgendwann gedacht, boah, können wir nicht nach Hause gehen? Also, weil dann bin ich wenigstens schon mal zu Hause. Und es ist so, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Ich weiß nicht, ob du Periodenschmerzen hast.
Ja.
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 Und dann kennst du das vielleicht, wenn das so ganz, ganz doll ist. Und
zieht.
Die Beine so ein bisschen taub. Und wenn du dann aber Schmerzmittel nimmst und du hast die Schmerzen nicht mehr, aber dein Körper funktioniert auch trotzdem nicht richtig. Und
hattest du Angst?
Nee. Nee, hatte ich nicht.
Okay.
Ich wollte, dass es vorbei ist, aber wirklich Angst hatte ich nicht. Und dann sind wir mit der U-Bahn nach Hause gefahren.
Wie würdest du sagen, wie hast du diese, ja, ich meine, wir reden über das Date, ne?
Mhm.
Wie hast du das Date, wie hast du dieses, ja, die Folgen davon, wie hast du die verkraftet?
Gut, also was ich interessant fand, war, man lernt einen Menschen in dieser Situation halt komplett anders kennen.
Absolut,
als wenn man nur
auch.
Ein Date hat und dann ein zweites und ein drittes.
Ja.
Also weil ich hatte, ja, also auch er hat mich ja ganz anders kennengelernt, weil ich hatte absolut keine Energie, irgendeine Fassade aufrechtzuerhalten oder irgendwas zu spielen.
Also
ich meine, ich möchte jetzt auch nicht so tun, als wäre das für mich kein Ding gewesen. Also das war schon alles sehr belastend, aber es war für mich halt nicht, es hat nicht meine Seele gecrushed. So. Aber ich habe schon auch viel geweint in der Zeit und war einfach sehr erschöpft von der ganzen Situation.
Würdest du sagen, jetzt, wenn wir jetzt ins Jetzt gehen, dass du anders auf One-Night-Stands blickst?
Also ich hatte danach auf jeden Fall keine mehr. Also ich denke mir auf jeden Fall schon so, ich möchte nur mit Leuten schlafen, die cool drauf sind, die das verdient haben und die dann aber auch bereit wären, so Verantwortung mit zu übernehmen.
Mhm. Und was würdest du sagen, guckst du anders auf Schwangerschaft, nachdem du selber einen Schwangerschaftsabbruch hinter dir hast?
Ich weiß auf jeden Fall, was das für ein Gefühl ist, wenn so in dem eigenen Körper sowas passiert. Und deswegen, also ich meine, ich war schon vorher dafür, dass Frauen darüber entscheiden können, was sie möchten.
Absolut, ich auch.
Und das hat sich einfach nur nochmal ganz, ganz doll bestärkt und natürlich in beide Richtungen. Also sowohl, dass Frauen, die schwanger werden möchten und da Nachhilfe brauchen, dass das ermöglicht werden sollte. Und
voll.
Genauso aber auch, dass also wirklich diese Vorstellung, dass ich diese Entscheidung nicht hätte durchführen sollen. Also ich meine, also ich weiß auch, ich hätte einfach alles andere probiert. Das weiß ich. Also es gab für mich keine Situation, in der ich diese Schwangerschaft hätte weiterführen wollen.
Lisa, es ist eine heavy stuff gewesen. Ich finde es aber auch super wichtig, dass du das so offen erzählt hast. Es wird einigen Frauen so gehen, die durch diesen gesellschaftlichen Druck genau diese Frage und diese Entscheidung hinterfragen und sich nicht sicher sind und verwirrt werden. Und ich finde, es ist eine super wichtige Sache, dass man nochmal darauf eingeht, dass jede Frau über ihren Körper selbst bestimmen darf.
So. Ja, absolut.
Und darum fand ich das ganz, ganz toll. Du hast es mega erzählt. Hast du noch Kontakt zu Leon?
Nee.
Gut, Haken dran.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei 1000 Erste Dates warst.
Ja, danke dir.
Das war großartig. Vielen Dank. Hey Leute, Lisa ist übrigens Single und wer ein Bild von dieser wahnsinnig schönen Stimme haben möchte, der kann gerne mal rüber zu Instagram gehen, denn da haben wir eine kleine Botschaft hochgeladen, die euch interessieren könnte. Also einfach @1000erstedates eingeben in der Suchleiste und dann landet ihr auf unserem Account. Rüber mit euch. Viel Spaß dabei. Peace. Ich kann nicht mehr. Ich rege mich gerade zu sehr auf. Ich habe ein bisschen Wut im Bauch. Ich glaube, ich muss darüber sprechen.
Was löst die Wut aus? Erzähl, was sind deine ersten Gedanken nach diesem Gespräch?
Meine ersten Gedanken sind, dass ich mich aufrege darüber, dass irgendwelche alten weißen Männer, Entschuldigung, dass ich das so sage, darüber entscheiden, was Frauen zu denken haben. Und der Körper einer Frau gehört einer Frau. Der Körper einer Frau hat nicht fremdbestimmt zu sein. Das hat niemand zu bestimmen, ob ich einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte oder nicht.
Wusstest du diese ganzen Details zum Thema Schwangerschaftsabbruch?
Nein, das war mir nicht bewusst. Ich dachte schon, dass es Hürden gibt, aber dass es so umfangreiche Hürden gibt, war mir nicht bewusst. Und dass vor allem jeder sich seine Meinung bildet.
Ich fand das auch so krass, wie sie geschildert hat, wie von außen einfach immer so eine moralische Wertung reinkam. Und auch jetzt nochmal zu hören, dass sie das unterschreiben muss, dass sie quasi in vollstem Bewusstsein jemanden umbringt.
Ey.
Mehr oder weniger.
Ja, ja.
Es ist ja so eine krasse Anstrengung für deinen Körper hormonell.
Ja, ja.
Und dann wird dieser psychische Druck so aufgebaut. Da
total.
Kommt echt total viel zusammen.
Ja.
Und das hast du eben ja selber auch angeschnitten, dass du dich im Rahmen deiner Beziehung nicht um sowas scheren musst. Glücklicherweise vielleicht auch, weil es Druck und Angst nimmt.
Ja.
Und wenn du sowas hörst, wie geht's dir da damit? Auch im Hinblick auf vielleicht einen eventuellen Mutterwunsch auch von dir, gibt's den?
Ja. Ja, doch, meine Freundin und ich, wir sprechen schon drüber, aber man muss dazu natürlich sagen, dass zwischen homosexuellen Paaren und heterosexuellen Paaren natürlich eins ganz anders ist. Es ist eine Entscheidung. Eine sehr, sehr langwierige, durchdachte Entscheidung. Da passiert sowas in der Regel nicht. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch ganz viele Komplikationen. Es ist Adoptionsverfahren und diese ganzen bürokratischen Hürden, die hier sind, ist auch nochmal schwierig und schlimm auf eine ganz andere Art.
Und je nachdem könnte man sich ja auch theoretisch als Frau künstlich befruchten lassen von jemandem. Und was eben ja auch besprochen wurde, ist, dass die Verantwortung und das Gefühl bei so einer Schwangerschaft, dass die da trotzdem dominant bei der Frau liegt und der Mann denken kann, ach ja, mal schauen, was jetzt passiert, hoffentlich geht alles gut. Und die Frau, die schwanger ist, kriegt das halt total ab. Und ich habe mich gerade gefragt, wie wäre das, wenn jetzt beispielsweise du dich künstlich befruchten lassen würdest? Glaubst du, dass dann in einer Beziehung mit deiner Partnerin ihr beide die Verantwortung nochmal anders teilen könnt? Auch weil es einfach beides Frauen sind, die dann auf so eine Schwangerschaft gucken und wissen, okay, bei meiner Freundin geht der Körper gerade in die und die Richtung und ich kann mich so krass reinversetzen.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Mindset ist ein anderes. Du gehst da viel längerfristig dran an die Entscheidung, wir kriegen jetzt ein Kind. Du hast mehr Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein ganz anderer Zugang, natürlich. Ne? Wenn du sagst, okay, wir haben jetzt die und die Termine und lassen uns oder einer von uns lässt sich künstlich befruchten. Ich glaube, dann ist auch entsprechend die Verantwortung oder das Verantwortungsbewusstsein ein anderes, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt eben schon gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl bei Leon, der hat vieles irgendwie so abgebürstet und auch eher nicht ein gutes Gefühl gegeben. Und ich glaube nicht, dass das bei Frauenpaaren, die sich proaktiv für eine Schwangerschaft entscheiden, so wäre. Ihr Lieben, falls ihr euch gerade wiedererkennt oder vielleicht in einer ähnlichen Situation seid wie Lisa, dann möchte ich euch noch zwei, drei Dinge mitgeben. Erstmal, habt keine Angst, wenn ihr ungewollt schwanger seid. Vertraut euch Freunden an, redet mit Leuten drüber, seid ehrlich und verdrängt es nicht. Ihr dürft ohne Zweifel und Angst über euren eigenen Körper bestimmen. So. Und wir haben euch ein paar Links und Anlaufstellen in den Shownotes hinterlegt. Und falls es euch ähnlich geht, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute und viel, viel Kraft. Das war natürlich jetzt eine sehr schwere Dating-Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch diese Geschichten zu erzählen. Wenn ihr auch eine Geschichte habt, dann schickt sie uns sehr, sehr gerne an hallo@1000erstedates.de per Mail oder auch einfach über Instagram. Dann gibt ihr ein 1000erstedates, unseren Accountnamen, und schickt uns die per Insta. Also, vielen Dank. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Tschüss. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion Pi Solomon Obong, Inga Wessling, Eileen Doan, Lena Kohlwees und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.
Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei.
Das ist fast wie eine Pilgerfahrt.
Ich bin Linda Zavakis. Und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs.
Monet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist.
It's just antithetical.
Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre.
Da als junger Mensch zu sagen, das interessiert mich nicht, ich gehe den Weg nicht mit, das ist schon ungeheuerlich.
Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein.
Monet geht es um Monet. Um sein eigenes Werk.
Tu bois du vin? Es lebe Claude.
Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit.
Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern.
And he wrote something in a letter about
Er schrieb einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.